herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Immunisiert, Ihrem Impfakademie-Podcast. Wir sind wie immer Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Mein Name ist Mirjam und gemeinsam mit meiner Kollegin Loretta werde ich Sie heute durch diese Spezialfolge begleiten. Und liebe Loretta, magst du direkt einmal das Geheimnis lüften und erzählen, worum es denn heute gehen wird?
Ja, liebe Mirjam, das kann ich natürlich sehr gerne machen. Wir haben heute für Sie etwas ganz, ganz Besonderes vorbereitet. Wie du schon gesagt hast, eine Spezialfolge. Zu all den wichtigen STIKO- und Impf-Updates, die es seit unserer letzten Spezialfolge im Dezember des vergangenen Jahres gegeben hat. Und da hat sich tatsächlich einiges getan. Ich denke da an neue STIKO-Empfehlungen, spannende Studiendaten, aber auch Ausbruchsgeschehen in Europa und auch weltweit. Und natürlich auch Themen, die so in Gesprächen mit Patientinnen und Patienten immer wieder regelmäßig für Verunsicherung sorgen. Faktencheck, Impress-Studie.
Bevor wir gleich einen Blick auf die neuen Impfstoffe und Empfehlungen werfen, schauen wir aber erst einmal auf ein anderes, viel diskutiertes Thema, und zwar das Thema Impfquoten in Deutschland. Und da haben wir tatsächlich in Deutschland, wie ich finde, ein recht ambivalentes Bild. Bei den Kindern, da schaut es noch relativ gut aus, denn die Impfquoten sind da im Großen und Ganzen auf einem relativ hohen Niveau. Man muss aber auch festhalten an der Stelle, dass es durchaus noch Nachholbedarf gibt und dass Impfserien vor allem oftmals viel zu spät abgeschlossen werden. Ja, und bei den Erwachsenen hingegen, da sieht die Welt leider ein bisschen anders aus, und besonders bei den Personen ab 60 Jahren sind die Zahlen ehrlich gesagt ziemlich unterirdisch.
Oh ja, auf jeden Fall. Laut RKI gibt es da tatsächlich sehr große Impflücken, besonders bei den Impfungen, die eigentlich wirklich ganz klar empfohlen sind. Ein Beispiel dafür: bei den Pneumokokken sind in der Altersgruppe der ab 60-Jährigen nur rund 21% vollständig geimpft. Also circa 4 von 5 Personen haben keinen adäquaten Schutz.
Ja, und noch ein schönes Beispiel an der Stelle: bei den über 60-Jährigen ist die Covid-19-Impfquote im Vergleich zur Vorsaison um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Und auch wenn man auf die Influenza-Impfquote schaut, sieht man, wir haben aktuell den niedrigsten Stand seit 17 Jahren. Und das Fatalste dabei: gerade Erwachsene mit Grunderkrankungen sind in dem Rahmen unzureichend geschützt, was natürlich umso problematischer ist, weil wir inzwischen sehr gut wissen, wie hoch das Nutzen dieser Impfung gerade für ältere Personen und auch vulnerable Menschen ist.
Ja, und hier kommt jetzt das neue RKI-Forschungsprojekt Impress ins Spiel. Denn da geht es nicht nur um diese Zahlen, sondern eben auch um das Warum dahinter.
Ja, und vielleicht können wir an dieser Stelle auch erst einmal aufklären, wer oder was Impress überhaupt ist. Impress ist nämlich ein groß angelegtes Monitoring rund um die Impfakzeptanz in der Allgemeinbevölkerung. Und die erste große Erhebung, die fand jetzt mit über 5.400 Teilnehmenden im letzten Oktober statt. Und ein zentrales und, wie ich finde, auch erstmal sehr positives Ergebnis dabei war, dass die Mehrheit der Teilnehmenden schon über ein recht gutes, grundlegendes Wissen zur Wirksamkeit und damit auch zu dem Nutzen der Impfung verfügt.
Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, gleichzeitig gibt es auch sehr große Unsicherheiten, gerade im Hinblick auf Impfmythen. Zum Beispiel bei diesem vermeintlichen Zusammenhang zwischen Impfung und Allergien oder auch dem Thema: überlasten Impfungen denn nicht das Immunsystem, was ja viele Eltern gerade beschäftigt. Ja, und hinzu kommt jetzt auch noch, die durchschnittliche impfbezogene Gesundheitskompetenz der Teilnehmenden wird dann doch eher als niedrig eingestuft. Also die Informationen sind da, werden aber teilweise nicht gefunden bzw. nicht richtig eingeordnet.
Absolut. Und genau an dieser Stelle kommt dann das sogenannte 7C-Modell ins Spiel. Und dieses Modell beschreibt insgesamt 7 Gründe, aus denen sich Menschen eben nicht impfen lassen. Angefangen von fehlender Zuversicht über Bequemlichkeit bis hin zu mangelndem Vertrauen. Und für uns in der Praxis bedeutet das nicht nur informieren, sondern übersetzen, einordnen und vor allem proaktiv ansprechen. Und das ist gerade bei Impfungen, die oft aufgeschoben werden, besonders wichtig, wie zum Beispiel bei der eben erwähnten Pneumokokkenimpfung. Neben den nämlich viel zu niedrigen Impfquoten bei den Personen über 60 sieht man an dem Beispiel auch besonders schön, dass, wenn die Impfung verabreicht wird, das oftmals viel zu spät passiert.
Ja. Und unter anderem darum haben wir als Impfakademie es uns eben zum Ziel gemacht, die wissenschaftlichen Informationen kompakt und leicht verständlich aufzuarbeiten. Update: Pneumokokken.
Und damit legen wir jetzt auch direkt los und starten wollen wir an dieser Stelle mit den Pneumokokken, denn die aktuellen Fallzahlen, die zeigen wieder sehr deutlich, Pneumokokken sind nach wie vor eine relevante Bedrohung und das vor allem für Säuglinge, ältere Erwachsene und Menschen mit Grunderkrankungen. Und die Liste an Risikofaktoren für Komplikationen wie zum Beispiel eine invasive Pneumokokkenerkrankung ist wirklich lang, von Immundefekten über chronische Herz-, Lungen- und Stoffwechselerkrankungen bis hin auch zu beruflichen Risiken wie das Schweißen oder eben anatomischen Besonderheiten wie ein Cochlea-Implantat oder eine Liquorfistel. Aber Loretta, vielleicht magst du uns auch zunächst einmal erzählen, wie die bisherige Pneumokokken-Impfempfehlung denn aussieht.
Sehr gerne, das kann ich machen. Geimpft sollen ja vor allem Personen werden, die ein erhöhtes Risiko für eine invasive Pneumokokkenerkrankung haben. Und das sind zum einen die Säuglinge und die Personen ab 60 Jahren. Für die gibt es diese Standardimpfempfehlung. Ja, und die sieht so aus, dass Säuglinge im Alter von 2, 4 und 11 Monaten die Grundimmunisierung erhalten sollen. Und zwar mit einem 13- oder 15-valenten Konjugatimpfstoff, also PCV-13 oder 15. Und alle Personen ab 60 bekommen eine einmalige Impfdosis mit dem 20-valenten Konjugatimpfstoff PCV20. Ja, und jetzt hattest du ja gerade auch schon die verschiedenen Risikogruppen aufgeführt. Natürlich sollen auch diese eine Impfung erhalten, sogenannte Indikationsimpfung. Und da galt bisher, dass alle Erwachsenen mit erhöhtem Risiko auch einmalig diese Impfstoffdosis des 20-valenten Konjugatimpfstoffs PCV20 erhalten sollen. Einzig die Kinder und die Jugendlichen, die ein erhöhtes Risiko haben, also die Personen ab 2 Jahren, die bekamen bisher noch eine sequenzielle Impfung.
Ganz genau, das war bis vor kurzem genau so der Fall. Hier tritt nun aber die Änderung der STIKO-Indikationsempfehlung vom 8. Januar 2026 in Kraft, welche Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 17 Jahren mit speziellen Risikofaktoren betrifft. Und die wichtigste Botschaft an dieser Stelle, die sequenzielle Impfung, so wie du sie gerade vorgestellt hast, die entfällt. Stattdessen wird das Impfschema auch bei den Kindern und Jugendlichen jetzt deutlich vereinfacht und genauer gesagt sollen nun auch Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 17 Jahren mit einem erhöhten Risiko einmalig mit dem Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff und zwar dem 20-valenten, also PCV20, geimpft werden. Und an der Indikationsimpfempfehlung für die Erwachsenen, also ab 18 Jahren, da ändert sich jetzt erst einmal nichts.
Ja, und jetzt fragt man sich vermutlich, warum das so ist. Also ich habe mich das auf jeden Fall gefragt. Und die STIKO begründet diese neue Empfehlung sehr klar. PCV20 deckt einfach mehr klinisch relevante Serotypen der Pneumokokken ab als PCV13 oder 15. Die Zahlen geben ja bei diesen Konjugatimpfstoffen immer an, wie viel entsprechende Serotypen erfasst sind. Und außerdem, und das ist für die Praxis wirklich Gold wert, PCV20 bietet im Vergleich zu PPSV23, also dem Polysaccharidimpfstoff, der bisher in der sequenziellen Impfung verwendet wurde, einen besseren und länger anhaltenden Schutz und ist laut STIKO ebenso wirksam wie die frühere sequenzielle Impfung, aber natürlich mit weniger Terminen. Ja, und weniger Termine heißt eben auch weniger organisatorischer Aufwand und oft auch bessere Impfquoten. Ja, und jetzt bekommen wir natürlich oft die Frage, wann diese Impfung jetzt nach vorherigen Impfungen erfolgen darf und auch, ob weitere Auffrischimpfungen nötig sind, wie das früher der Fall war.
Ja, und die Frage oder die Fragen sind in der Tat auch mehr als berechtigt, da man sich hier wirklich verschiedene Konstellationen auch anschauen muss. Wenn wir jetzt also mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff geimpft haben, dann sollte an dieser Stelle ein Abstand von mindestens 6 Jahren eingehalten werden. Es gibt aber auch eine Ausnahme, wenn der Patient oder die Patientin zum Beispiel eine schwere Immunsuppression hat. Dann kann man den Abstand nämlich auf bis zu 1 Jahr verkürzen. Und auch wenn andere Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe eingesetzt wurden, zum Beispiel der 13- oder der 15-valente, auch dann sollte ein Abstand von mindestens 1 Jahr eingehalten werden. Aber das Schöne ist, wenn denn dann mit PCV20 geimpft wurde, dann sieht es nach aktueller Datenlage so aus, dass wir erst einmal keine weiteren Auffrischimpfungen mehr benötigen.
Ja, und das macht es in der Praxis tatsächlich deutlich einfacher. Vor allem, da jetzt alle Personen ab 2 Jahren mit Indikation einfach das gleiche Impfschema bekommen.
Faktencheck, Onkoleitlinie.
Ein weiteres echtes Highlight unserer Updates heute ist die aktualisierte AGIHO-DGHO-Leitlinie zum Impfen bei onkologischen Erkrankungen. Diese wurde in diesem Jahr ganz hochrangig im Lancet Oncology publiziert und war auch bitter nötig, denn die letzte Version ist tatsächlich von 2018. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was sich in der Zeit alles getan hat, vor allem eben in einem Fachgebiet wie der Onkologie. Ich denke da an neue Therapien, neue Impfstoffe. Wir hatten eine ganze Pandemie in der Zeit mit vielen, vielen Erfahrungen zum Impfen. Und ja, daher wurde es jetzt einfach höchste Zeit für eine Aktualisierung mit dem Fokus auf diese moderne Präzisionsmedizin.
Da gebe ich dir absolut recht, Loretta. Seit 2018 sind in der Tat ja auch einige neue Impfstoffe auf den Markt gekommen und neue STIKO-Empfehlungen sind ausgesprochen worden. Und daher war eine Aktualisierung der Leitlinie jetzt definitiv auch sehr sinnvoll zum jetzigen Zeitpunkt. Und laut dieser neuen Leitlinie wird zum Beispiel ab sofort der jährliche Covid-19-Booster für alle onkologisch erkrankten Personen empfohlen, ebenso wie die eben besprochene Pneumokokkenimpfung mit dem 20-valenten Konjugatimpfstoff. Und besonders wichtig, auch die Impfung gegen RSV und Herpes Zoster ist nun für alle Erwachsenen mit Tumorerkrankungen mit aufgeführt und explizit empfohlen. Und damit orientiert sich die Leitlinie recht stark an der STIKO, also an den aktuellen STIKO-Empfehlungen. Sie geht teilweise aber tatsächlich sogar darüber hinaus. Und ein schönes Beispiel ist an der Stelle die RSV-Impfung. Denn da wissen wir ja, die STIKO-Indikationsimpfempfehlung, die schließt Personen mit schweren Grunderkrankungen ab einem Alter von 60 Jahren ein. Und die Leitlinie, die geht ein bisschen weiter und zwar im Rahmen der Zulassung und empfiehlt für onkologische Patientinnen die RSV-Impfung bereits ab 18 Jahren. Und die Empfehlungen, und das ist auch ganz interessant, werden in der Leitlinie übrigens auch genau aufgeschlüsselt, zum Beispiel für solide Tumore, für akute Leukämien, Lymphome, multiple Myelome, sowie auch für Revakzinierung nach zum Beispiel Stammzelltransplantation oder einer CAR-T-Zelltherapie. Und, du hast es ja gerade angesprochen, ganz interessant, auch neue spezifische Therapien wurden hiermit angeführt und die entsprechenden Empfehlungen mit neu aufgenommen.
Ja, du sagst es. Und besonders praxisrelevant finde ich auch, dass sehr klare Aussagen zum Impfzeitpunkt getroffen wurden. Dringliche onkologische Therapien, wie die meisten onkologischen Therapien ja sind, dürfen nämlich nicht wegen eines unvollständigen Impfstatuses verzögert werden. Aber sollte der Beginn dann doch nicht so dringlich sein, zum Beispiel bei einer sehr langsam fortschreitenden Erkrankung, dann gilt, Impfstatus vorher prüfen und falls möglich noch aktualisieren. Aber auch wenn man das nicht schafft, was ja in den meisten Fällen so ist, dann dürfen Totimpfstoffe auch unter laufender Therapie sicher erfolgen. Da gibt die Leitlinie also hier nochmal sehr viel Sicherheit. Lebendimpfstoffe sind aber kontraindiziert. Und da müssen auch zum Therapiebeginn und zum Ende gewisse Zeitabstände eingehalten werden, um die PatientInnen zu schützen. Ja, aber wir haben ja gerade schon gesagt, die Totimpfstoffe, die dürfen unter laufender Therapie erfolgen. Da ist immer so ein bisschen die Frage, wie ist dann die Wirksamkeit? Die kann natürlich etwas reduziert sein. Das heißt, die Patienten können teilweise trotzdem an der Erkrankung erkranken. Aber, und das ist das höhere Ziel, sie erkranken nicht mehr so schwerwiegend. Sie müssen in den meisten Fällen nicht ins Krankenhaus und sie versterben glücklicherweise in den meisten Fällen auch nicht daran. Also dieses höhere Ziel, dieser Nutzen der Totimpfung überwiegt daher dem gewissen reduzierten Wirkungsmaximum deutlich.
Absolut. Und daher betont die neue Leitlinie ja auch noch einmal nicht nur die Patientinnen und Patienten selbst, sondern auch enge Kontaktpersonen sowie das medizinische Personal tragen hier die Verantwortung und sollten entsprechend auch wirklich umfassend geimpft sein. Und die Autorin der Leitlinie weisen zudem auch nochmal darauf hin, wie effektiv Impfungen lebensbedrohliche Infektionen in eben diesen Patientengruppen verhindern können. Und das zeigt, wie ich finde, noch einmal die Wichtigkeit auch von präventiven Strategien, gerade in der Onkologie, und stellt klar, dass alle Behandelnden von onkologischen PatientInnen für die Empfehlung und vor allem für die Umsetzung bei den PatientInnen selbst und nahen Kontaktpersonen verantwortlich sind.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil hier herrscht ja oft sehr große Unsicherheit, wer ist denn jetzt zuständig, was das Impfen von TumorpatientInnen betrifft.
Update HPV.
Ja, und nun kommen wir zu einem der positivsten Themen, wie ich finde, dieser Spezialfolge, nämlich den neuen Daten zur HPV-Impfung. Hier liefern uns nämlich verschiedene Studien aus Schweden ganz beeindruckende Langzeitdaten mit einer Nachbeobachtungszeit von bis zu 18 Jahren.
Ganz richtig. In einer landesweiten registerbasierten Kohortenstudie mit insgesamt über 926.000 Mädchen und Frauen hat sich zum Beispiel gezeigt, das Risiko für ein invasives Zervixkarzinom war bei geimpften Frauen nämlich um 79% reduziert im Vergleich zu ungeimpften, wenn die Person vor dem 17. Lebensjahr geimpft wurde.
Ja, und besonders bemerkenswert dabei ist eben diese Langzeitwirkung. Der Schutz blieb nämlich in den Studien über 13 bis 15 Jahre stabil, also ein klarer Hinweis auf eine lang anhaltende Wirksamkeit. Und wie du eben schon gesagt hattest, zeigt sich der größte Effekt einfach bei den Personen, die in jüngerem Alter schon geimpft wurden, also insbesondere vor dem 17. Lebensjahr. Aber es gab auch eine 37-prozentige Risikoreduktion für Zervixkarzinome bei Personen, die erst ab 17 Jahren geimpft wurden.
Und das Bild wird durch eine weitere große schwedische Studie, die wirklich hochrangig publiziert wurde, ergänzt. Und in dieser Studie wurde gezeigt, dass auch hochgradige intraepitheliale Neoplasien der Vulva und der Vagina durch die HPV-Impfung um rund 37% reduziert werden. Aber auch hier gilt der Grundsatz, je früher die Impfung stattgefunden hat, desto größer ist letztendlich auch der Schutzeffekt.
Und ich finde, diese Daten zeigen wirklich sehr eindrucksvoll, was organisierte Impfprogramme so leisten können, was für einen Effekt die haben. In Schweden lag nämlich die Impfquote bei etwa 76%. Und das ist ein Wert, von dem wir in Deutschland noch meilenweit entfernt sind. Hier sind aktuell nämlich nur 55% der 15-jährigen Mädchen und sogar nur 36% der Jungen vollständig geimpft. Und das ist besonders tragisch, denn natürlich können auch Männer an HPV-assoziierten Tumorerkrankungen erkranken. Die HPV-Impfung stellt damit eine Impfung dar, bei der wir heute schon sehen können, dass Krebserkrankungen tatsächlich auch durch Impfung verhindert werden können.
Und genau darum haben wir in Deutschland ja auch eine bereits lang bestehende STIKO-Impfempfehlung. Und laut dieser STIKO-Impfempfehlung sollen alle Mädchen und alle Jungs im Alter von 9 bis 14 Jahren gegen HPV geimpft werden. Und verpasste Impfungen, die sollten dann spätestens bis zum Alter von 17 Jahren auch nachgeholt werden. In Einzelfällen kann man auch darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, eine Impfung im Erwachsenenalter zu geben. Da würde ich aber empfehlen, entsprechend mit der jeweiligen Krankenkasse vorab auch die Kostenübernahme einmal abzuklären.
Ja, gut, dass du das erwähnst, denn das werden wir ja auch häufig gefragt, ob diese erwachsenen Personen sich auch noch impfen lassen können. Und ich würde auch sagen, eine Anfrage bei der Krankenkasse schadet sicher nicht. Zugelassen sind die Impfstoffe für Erwachsenen auf jeden Fall. Update Masern.
Am Anfang der Folge haben wir ja die teilweise sehr geringen Impfquoten besprochen. Und ein besonders ausdrückliches Beispiel für die Folgen sinkender Impfquoten sind aktuell die Masern. Diese sind nämlich nicht nur in Europa, sondern weltweit wieder auf dem Vormarsch.
Ja, da gibt es wirklich richtig dramatische Zahlen. Österreich hat Ende Januar diesen Jahres sogar den WHO-Status Elimination der Masern verloren. Allein 2025 wurden dort nämlich über 150 Erkrankungen gemeldet, im Vorjahr sogar 542. Und das ist deutlich mehr als in all den Jahren zuvor. Und auch Belgien, Niederlande und die USA verzeichnen teils massive Fallzahlen. In den USA wurden zum Beispiel allein im Januar diesen Jahres 588 neue Masernfälle gemeldet. Und im Vorjahr gab es sogar 3 Todesfälle.
Das ist wirklich schrecklich und besonders tragisch an den Fällen. Betroffene sind vor allem ungeimpfte Kinder, insbesondere im Alter von unter 5 Jahren. Und ich finde, das zeigt nochmal sehr eindrücklich, Masern sind eben keine harmlose Kinderkrankheit. Sie können zu schweren Komplikationen führen und das eben insbesondere bei Säuglingen, Schwangeren und auch immunsupprimierten Personen.
Genau, und damit schließt sich jetzt eben auch wieder der Kreis zur Onkologie-Leitlinie. Gerade immungeschwächte Patientinnen und Patienten sind ja sehr gefährdet und Masern sind potenziell lebensbedrohlich, genau wie bei den anderen Gruppen, die du eben erwähnt hast. Und deswegen betont die Onkoleitlinie eben auch ganz explizit die Bedeutung des Umfeldschutzes. Also ein vollständiger Masern-Mumps-Röteln-Impfschutz für die Kontaktpersonen und für das medizinische Personal, gerade da die Personen mit Immunsuppression selber bzw. auch die ganz Kleinen eben noch nicht mit dieser Lebendimpfung geimpft werden dürfen. Und genauso wichtig ist die Impfung natürlich aber für alle anderen Personengruppen mit Indikation.
Das ist in der Tat so und darum haben wir in Deutschland nicht nur eine entsprechende STIKO-Impfempfehlung, sondern auch das Masern-Schutzgesetz. Und die STIKO, die empfiehlt die Impfung gegen Masern als Standardimpfung allen Säuglingen im Alter von 11 und 15 Monaten. Und wenn Kinder eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen wollen, dann muss dieser Impfschutz eben laut Masernschutzgesetz auch vollständig zum Zeitpunkt des Ganges in die Gemeinschaftseinrichtung gegeben sein. Und aktuell ist das aber nicht ganz so, denn wenn man einmal auf die Impfquoten draufschaut, dann sieht man, bei den Kindern im Alter von 2 Jahren, da liegen wir erst bei 78%. Und das zeigt ja ganz schön, die Masernimpfungen, die werden zwar oftmals gegeben, aber die Impfserie wird halt oft viel zu spät abgeschlossen. Es gibt darüber hinaus aber auch noch eine Empfehlung für Erwachsene. Und zwar sollen alle Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind und die bisher nicht oder auch nur unvollständig gegen die Masern geimpft wurden, einmalig gegen die Masern nochmal geimpft werden. Und weitere Indikationen zur Impfung sind beispielsweise berufliche Tätigkeiten in medizinischen Einrichtungen oder auch in Einrichtungen der Pflege. Und man sieht ganz schön, Masernausbrüche sind damit letztendlich kein medizinisches, sondern ein präventives Problem. Und das zeigt einmal mehr, wie fragil der Gemeinschaftsschutz doch auch tatsächlich ist. Faktencheck: Meningokokken.
Und ein weiteres Beispiel für einen fragilen Gemeinschaftsschutz ist das, was Anfang des Jahres sehr für Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich ein Meningokokken-Ausbruch in Südengland. Genauer gesagt nach einer Party in einem Club in der Region Kent. Und dieser Ausbruch ist in mehrfacher Hinsicht sehr ungewöhnlich. Es wurden auf jeden Fall 20 Fälle invasiver Meningokokkenerkrankungen mit der Serogruppe B bestätigt und dazu kamen noch mehrere Verdachtsfälle. Und was hier besonders tragisch ist, das haben Sie vielleicht auch in den Medien gelesen, 2 junge Menschen sind nach dem Clubbesuch tatsächlich an einer Meningitis verstorben.
Und was die britischen Gesundheitsbehörden besonders alarmiert hat, war die hohe Fallzahl in sehr kurzer Zeit, die dann auch offenbar auf ein einziges Ergebnis zurückzuführen ist. Und die Reaktionen waren auch entsprechend massiv und umfangreich. Es gab zum einen eine antibiotische Postexpositionsprophylaxe für die Clubbesucher und Studierenden. Und das Ganze kombiniert auch mit einem gezielten MenB-Impfprogramm.
Genau. Alle Clubbesucher sowie deren mögliche Kontaktperson bekamen diese Postexpositionsprophylaxe. Und das war wirklich eine massive Anstrengung. Im März wurden alleine rund 9.000 Meningokokken-B-Impfungen durchgeführt und über 12.600 Personen wurden mit Antibiotika behandelt. Ja, und bei uns hier in Deutschland und in anderen Ländern kam da natürlich die Frage auf, welche Gefahr besteht denn hier für uns? Aber da stufte die ECDC das Risiko glücklicherweise als sehr gering ein. Es gab also keinen Anlass für Panik oder generelle Reisebeschränkungen, aber eine Betonung auf der Impfung für die Indikationsgruppen.
Gleichzeitig zeigt dieser Ausbruch aber auch sehr eindrücklich, wie schnell sich invasive Meningokokkenerkrankungen entwickeln können und vor allem, wie schwerwiegend sie auch verlaufen können, selbst bei jungen und gesunden Menschen. Und ein Aspekt, den man hier auch nicht außer Acht lassen darf, die Meningokokken-B-Impfempfehlung in England, die gibt es erst seit etwa 10 Jahren, bedeutet im Endeffekt, die betroffenen jungen Erwachsenen hier in den Fällen waren oft einfach zu alt, um von dieser Impfung bzw. dem Impfprogramm zu profitieren.
Genau, das macht nämlich diesen Fall besonders lehrreich. Impfprogramme wirken, aber eben nur für diejenigen, die sie auch erreichen. Und für uns in Deutschland in der Praxis heißt das ganz klar, die bestehenden STIKO-Empfehlungen zu Meningokokken sollten konsequent umgesetzt werden. Die STIKO empfiehlt ja die Grundimmunisierung gegen Meningokokken der Serogruppe B für alle Säuglinge im Alter von 2, 4 und 11 Monaten sowie die Nachholimpfung bis zum 5. Geburtstag. Außerdem, und das wissen alle, die bereits unsere letzte Special-Folge angehört haben, wird die einmalige Meningokokken-ACWY-Impfung im Alter von 12 bis 14 Jahren empfohlen mit einer Nachholimpfung bis zum 25. Geburtstag. Und bei besonderen Settings, zum Beispiel bestimmten Reisen, Auslandsaufenthalten oder auch gewissen Grunderkrankungen, lohnt sich auch der individuelle Blick auf den Impfstatus. Faktencheck: Dengue.
Bleiben wir beim Thema Reise. Ein ganz anderes, aber zunehmend relevantes Thema ist das Dengue-Fieber, insbesondere eben im Kontext von Reisen. Und Dengue ist ja längst kein Randphänomen mehr. Die 12-Monats-Melderaten in Europa, die reflektieren nämlich ganz schön die Bedeutung importierter Infektionen wie eben unter anderem Dengue, vor allem bei Rückreisenden aus Endemiegebieten.
Ja, und hier ist es sehr spannend, dass es in diesem Zusammenhang neue Langzeitwirksamkeitsdaten zu Dengue-Impfstoffen gibt. Und mittlerweile liegen Daten von bis zu 54 Monaten nach der zweiten Dosis vor und zusätzlich jetzt auch Ergebnisse zur Wirksamkeit einer Booster-Impfung, die 4 bis 4,5 Jahre nach Grundimmunisierung durchgeführt wurde. Und diese Daten zeigen, die Gesamteffektivität der Impfung steigt nach der Boostergabe nochmal deutlich an, insbesondere für bestimmte Serotypen wie Dengue 2. Bei den anderen Serotypen ist es eher ein heterogeneres Bild.
Ja, das sind wirklich spannende Daten, die auch sicherlich noch einmal mehr Sicherheit im Umgang mit der Dengue-Impfung vermitteln. Beim Thema Dengue-Impfung lohnt sich aber auch immer einmal der Blick in die Empfehlung der DTG. Die empfiehlt die Impfung nämlich gar nicht so pauschal, sondern gezielt vor allem für Personen, die A, in Dengue-Endemiegebieten aufgewachsen sind und dort lange gelebt haben, B, für Langzeitreisende und C, für Menschen, die individuelle Risikofaktoren haben, wie zum Beispiel eine chronische Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankung oder Diabetes oder sogar Adipositas.
Ja, und oft fragt man sich natürlich, wie ist es denn mit kurzfristig geplanten Reisen, wo nicht die vollständige Grundimmunisierung vor Abreise geschafft werden kann. Und da gibt es auch praxisnahe Hinweise der DTG dazu. In bestimmten Fällen kann es nämlich durchaus gerechtfertigt sein, die Impfserie zu beginnen, auch wenn die zweite Impfung nicht mehr vor der Abreise verabreicht werden kann. Vorausgesetzt natürlich, wie immer, die Betroffenen werden gut aufgeklärt. Und wichtig ist dann eben klar zu kommunizieren, dass die vollständige Grundimmunisierung entscheidend ist und wo im Zweifel auch im Ausland die Impfserie vervollständigt werden kann.
Und damit ist Dengue ein super Beispiel für individualisierte Reiseimpfberatung, denn Nutzen und Risiko müssen sauber abgewogen werden. Eine wirkliche Standardlösung gibt es hier tatsächlich nicht. Die STIKO nämlich zum Beispiel, die empfiehlt die Dengue-Impfung übrigens allen Personen ab einem Alter von 4 Jahren, die, und das ist wichtig, anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Infektion durchgemacht haben und dann eben wieder in ein Dengue-Endemiegebiet reisen und dort voraussichtlich ein erhöhtes Expositionsrisiko haben. Personen, die in der Vergangenheit eben noch keine Dengue-Virus-Infektion hatten, also sogenannte Dengue-naive Personen, für die spricht die STIKO aufgrund eben der gegenwärtig noch limitierten Datenlage keine allgemeine Impfempfehlung aus. Update FSME.
Ja, und ein weiteres Thema, was oft unterschätzt wird, gerade weil es so alltäglich wirkt, ist die FSME, also die Frühsommermeningoenzephalitis. Und FSME ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass relevante Infektionsrisiken gar nicht immer am anderen Ende der Welt liegen, sondern manchmal auch wirklich direkt vor unserer Haustür. Im eigenen Garten, beim Spaziergang oder beim Joggen im Wald.
Ganz richtig, FSME wird nämlich durch Zecken übertragen und kann unter anderem zu schweren neurologischen Verläufen führen, mit Meningitis, Enzephalitis oder auch bleibenden Folgeschäden. Und was viele an dieser Stelle unterschätzen, eine kausale antivirale Therapie gibt es eben nicht. Das heißt, die Behandlung einer schweren FSME-Infektion ist immer rein symptomatisch und das zeigt nochmal, wie wichtig daher die Prävention mittels einer Impfung ist.
Ja, und wenn man jetzt sich fragt, habe ich denn ein Risiko, dann kann man dazu sagen, dass die FSME-Risikogebiete zwar regional begrenzt sind, aber die Erkrankung ist schon häufig und breitet sich auch aus. Und in Deutschland sind insbesondere Süddeutschland, Teile von Bayern, Baden-Württemberg, aber auch viele weitere Regionen als Risikogebiete ausgewiesen. Und die sind auch nicht statisch, sie verändern sich nämlich, sie weiten sich aus. Und das liegt unter anderem an Klimaveränderungen, aber eben auch an veränderten Zeckenpopulationen. Und erst in diesem Jahr sind wieder 2 neue Gebiete dazugekommen, nämlich der Landkreis Nordsachsen und Halle.
Und wichtig für die Praxis an dieser Stelle ist noch, FSME ist keine Reiseerkrankung im klassischen Sinne. Es reicht wirklich regelmäßig in einem Risikogebiet draußen aktiv zu sein, beruflich oder privater Natur. Das heißt, das betrifft also nicht nur Förster und Landwirte, sondern auch Spaziergänger, Gartenbesitzer, Kinder, die auf Spielplätzen unterwegs sind oder auch alle, die gerne Sport im Freien machen und gern wandern oder Radfahren gehen.
Ja, und damit sind wir ja im Prinzip alle betroffen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, auch gegen FSME kann geimpft werden. Und die Impfstoffe sind gut erprobt, werden seit sehr vielen Jahren eingesetzt und zeigen auch eine hohe Schutzwirkung nach der vollständigen Grundimmunisierung.
Und die STIKO empfiehlt die FSME-Impfung für Personen, die in Risikogebieten leben oder sich dort eben regelmäßig aufhalten. Und gerade jetzt ist eigentlich der richtige und wichtige Zeitpunkt für die aktive Ansprache. Denn hier sehen wir wieder ein klassisches Muster aus dem IMPRES-Projekt, welches wir ja eingangs besprochen haben. Die Erkrankung ist bekannt, der Impfstoff ist verfügbar, aber die Impfung wird häufig vergessen, verdrängt oder eben aufgeschoben.
Ja, und deswegen ist es am besten, wenn die FSME-Impfberatung gar keine lange große Diskussion ist, sondern eher ein Anstoß zur Erinnerung. Sie leben hier, wie ist es denn eigentlich mit Ihrem FSME-Impfschutz? Und ein kurzer Blick in den Impfpass kann auch hier wie bei den anderen Themen eine sehr, sehr große Wirkung haben und im besten Fall eine schwere Erkrankung verhindern. Faktencheck: Aluminium.
Und weil wir uns es ja vorgenommen haben, auch den Impfmythen an den Kragen zu gehen, haben wir zum Schluss auch noch ein wichtiges Thema mitgebracht. Und zwar ein Thema, das im Gespräch immer wieder mal auftaucht. Aluminium als Adjuvans.
Oh ja. Aluminium wird nämlich tatsächlich seit über 90 Jahren als Wirkverstärker in Impfungen eingesetzt. Das heißt, wir haben eine umfangreiche Langzeiterfahrung. Aber Aluminium ist nicht nur in Impfstoffen, es ist eigentlich allgegenwärtig. Wir finden das in der Nahrung, im Wasser, in der Luft, quasi überall.
Und hier kommt jetzt der entscheidende Vergleich. Die lebenslange Aluminiumaufnahme über die Ernährung ist nämlich 39 bis 230 Mal höher als die aus Impfstoffen. Darüber hinaus scheidet der Körper auch 50-70% des aufgenommenen Aluminiums grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden wieder aus. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, es gibt keine Evidenz für Autismus, Alzheimer oder sonstige neurologischen Schäden aufgrund einer Aluminiumexposition aus Impfstoffen. Wir können also hier festhalten, es gehen keine gesundheitlichen Risiken von den in Impfstoff enthaltenen Mengen an Aluminium aus.
Ja, das waren doch wirklich sehr, sehr klare abschließende Worte, liebe Mirjam. Damit sind wir nämlich am Ende unserer ersten Spezialfolge 2026 angelangt und hoffen, wir konnten Ihnen ein kompaktes, unterhaltsames Update zu den wichtigsten Impfnews des Jahres geben.
Und wer jetzt noch mehr Details zu den aktuellen Impfempfehlungen und Hintergründen erfahren will, der kann gerne einmal auf unserer Website www.impfakademie.de vorbeischauen. Und ich darf auch schon einmal ein kleines Geheimnis lüften. In 2 Wochen startet unsere neue Podcast-Staffel Impfen in besonderen Situationen, wo wir uns hochkarätige Expertinnen ins Podcast-Studio eingeladen haben, um mit ihnen das Impfen bei Personen mit bestimmten Grunderkrankungen zu besprechen. Das sollten Sie sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
Auf jeden Fall. Und um die neue Staffel nicht zu verpassen, abonnieren Sie am besten direkt unseren Podcast Immunisiert. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung belohnen. Also eine schöne Zeit Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.